niemand hat Schuld mit ADS. Ja, also die Eltern haben nicht Erziehungsfehler gemacht. Das Kind ist nicht faul, den Vorwurf bekommen sie oft. Oder sie haben kein Interesse an der Schule, sondern sie haben tatsächlich eine angeborene, eine erbliche Konzentrationsstörung.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Hey Familie wird präsentiert von Pampers, deinem zuverlässigen Partner für eine gesunde und glückliche Babyentwicklung. Ich sage mal so, endlich bekommt dieses Thema in den Medien die Aufmerksamkeit, dass es verdient. Endlich wird es aus dieser Zone geholt, in denen Menschen, vor allem auch Kindern, ein gewisses Stigma anlastet. Zu zappelig, zu laut, zu vorlaut, voll eigensinnig, schon nervig. So könnten wir länger weitermachen. Worum geht es? Um ADS und ADHS bei Kindern. Ein Thema, über das seit einiger Zeit viel berichtet wird.
Ja, und auch wir greifen natürlich in unserem Podcast dieses Thema auf, denn es kann hier eigentlich nicht genug Aufklärung für Eltern geben. Denn Eltern von ADS und ADHS-Kindern leiden in der Regel mit ihrem Kind mit. Und nicht nur das, sie hinterfragen sich, zweifeln an sich selbst. Es kracht immer wieder zu Hause, weil das Kind mit seinem Verhalten scheinbar den Alltag und das Familiengefüge sprengt. Eltern haben vor der ADHS- oder ADS-Diagnose oft vieles ausprobiert, doch scheinbar hilft nichts. Die Verzweiflung ist meist groß.
Wir wünschen uns, dass wir mit dieser Folge nicht nur Aha-Momente schaffen, sondern euch auch Tipps und Erleichterungen mit auf den Weg geben können. Zu Gast haben wir heute Dr. Med Astrid Neu-Lobkowitz. Sie ist Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie. Das Thema ADS bzw. ADHS begleitet sie seit 25 Jahren. Dazu ist sie Mitglied im Vorstand des Bundesverbands ADHS Deutschland. Vielen Dank, dass du heute dein Wissen mit uns teilst, liebe Astrid.
Ja, danke, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil es wirklich bisher so ein Stiefkind in der Medizin ist. Und das muss einfach dringend geändert werden.
Astrid, warum ist das so eine Herzensangelegenheit und warum hast du dich genau darauf spezialisiert?
Also nicht ganz freiwillig. Ich habe nämlich 5 Kinder, wovon 3 einen ADS haben. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich das vor langer Zeit erfahren konnte, dass die Probleme meiner Kinder gar nichts mit uns, mit unserer Erziehung zu tun hatten, sondern dass sie einfach mit ADS auf die Welt gekommen sind. Und ich bin deswegen so dankbar, weil wir die wirklich gut abholen konnten, weil wir verstehen konnten, was sie für ein Problem haben, weil wir sie gut ins Leben begleiten konnten. Und die stehen heute, die sind alle erwachsen und die kommen sehr gut mit ihrem ADS klar, sind glückliche, soziale Menschen, die beruflich erfolgreich sind. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht früh diese Diagnose erfasst hätten, es richtig behandelt hätten und sie einfach ihnen auch immer wieder erklären konnten, uns erklären konnten und auch den Kindern erklären konnten, was für sie anders ist.
Dann lass uns doch mal bei diesem Thema ganz am Anfang starten. Wir sprechen oft in den Medien von AD, in Klammern HS, dann von ADHS oder ADS. Was ist das genau? Was ist der Unterschied zwischen diesen Formen? Worum geht es hier und wie grenzt es sich ab?
Ja, das ist leider ein bisschen die allgemeine Verwirrung. ADHS heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und das Problem ist, es haben gar nicht alle die Hyperaktivität. Eigentlich müsste der Überbegriff ADS heißen, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und dann gibt es 2 Formen. Es gibt die hyperaktive Form, das ist das ADHS. Das haben vorwiegend die Jungs, zumindest im Kindesalter. Und das ADS des unaufmerksamen Typs, also das ADS, haben eben mehr die Mädels. Und dann gibt es, damit es nicht so noch ein bisschen unübersichtlicher wird, einfach auch ganz viele Mischformen. Und jetzt hat sich aber leider ADHS eingebürgert. Und wenn man jetzt so ein unaufmerksames Mädchen diagnostizieren müsste, müsste man sagen, das hat ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung und Hyperaktivität. Ist eine ziemlich sinnlose Geschichte, ist aber leider jetzt so. Und wir müssen es einfach immer ein bisschen auseinanderhalten. Das ist vor allen Dingen für die Mädchen wichtig, weil dieses ADHS des unaufmerksamen Typs viel unauffälliger ist und viel häufiger übersehen wird als so dieses laute, ja, wilde, heftige ADHS der Jungen. Hypertensions, das wird eigentlich relativ gut erfasst heute, weil das ist einfach, das bemerkt man einfach, das ist unübersehbar. Aber das ADS der Mädchen, das ist deutlich schwieriger zu erfassen, weil die sind oft still, verträumt, leise, die sind immer wieder abgelenkt, die können sich nicht so zur Wehr setzen, die sind oft langsam, umständlich. Und das ist so etwas, was ganz schwer zu erfassen ist und was einfach auch gar nicht so, was eher im Stillen und im Verborgenen stattfindet, aber was eine große Konsequenz hat für die Mädchen, weil sie einfach oft unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil sie sich nicht so selbst behaupten können, häufiger gemobbt werden, weil sie einfach oft zu langsam sind, um wirklich auch ihre Leistung, ihr Potenzial auf die Straße zu bringen. Und die machen oft sehr viel schlechtere Schulabschlüsse, als es von ihrem Potenzial her möglich wäre.
Astrid, hast du eine Erklärung für uns, warum es da so geschlechterspezifische Unterschiede gibt?
Also eins müssen wir uns wirklich völlig klar machen. Männer und Frauen sind anders. Ja? Das sehen wir in ganz vielen Bereichen, das sehen wir auch in anderen Bereichen der Psychiatrie, dass die Symptomatik einfach doch oft gegendert ist. Also Jungs, das ist einfach genetisch auch so, dass sie sind einfach wilder, heftiger. Es macht ihnen auch oft weniger aus, den Jungs, wenn sie irgendwie über die Stränge schlagen, geschimpft werden, dann sagen sie, ist mir doch egal und machen gerade weiter. Während was wir ganz oft sehen, ist, dass die Mädchen das sehr schamhaft erleben, dass sie in der Schule nicht so gut sind, dass sie gelernt haben, dass sie das nicht so abrufen konnten, dass sie Schuldgefühle haben, dass sie nicht so gut sind, dass sie an sich zweifeln. Ja, also das sehen wir eigentlich auch ganz grundsätzlich, dass Mädchen selbstzweifelnder sind, auch wenn man sie noch so sehr bestärkt, dass sie eher versuchen, das zu verbergen, was ihre Schwierigkeiten sind, nicht darüber reden. Und das ist nochmal so ein Thema oder so ein Punkt, warum sie nicht auffallen, aber eben doch sehr betroffen sind.
Und das ist auch wahrscheinlich der Punkt, warum ganz viele Menschen, also wir sind ja jetzt oft in der Diskussion, ne, gerade zum Thema ADHS, das hören wir ja oft in den Medien, aber viele dann sagen, ja, du kannst das ja gar nicht haben, du bist ja gar nicht so hippelig, in Anführungsstrichen.
Ja, das ist eben der Punkt, du bist nicht hippelig oder vielleicht du bist sogar noch ganz gut in der Schule. Das schaffen die Mädchen oft auch noch mit einem ungeheuren Fleiß. Ja, aber je schwieriger der Schulstoff wird, desto deutlicher wird das. Ja, und sie entsprechen halt überhaupt nicht dem Bild eines hyperaktiven Jungen. Und das Problem, was wir haben, ist, dass wir diese Tests für ADS, die sind für hyperaktive Jungs gemacht. Das heißt, Mädchen fallen oft auch durch diese Tests durch, weil eben diese Symptomatik gar nicht von den Tests erfasst wird. Und was wir wissen ist, dass eben ADS und ADS im relativ gleich häufig im Erwachsenenalter ist, aber in der Kinder- und Jugendzeit erfassen wir auf ein Mädchen drei bis vier Jungen. Das heißt, zwei bis drei Mädchen werden eben nicht diagnostiziert. Das heißt aber auch, die bekommen keine Hilfe, keine Unterstützung, keine Erklärung, ja, sondern die erleben einfach nur, ich habe es wieder nicht geschafft, ich bin wieder zu langsam, ich habe wieder abgelenkt, ich habe wieder Flüchtigkeitsfehler gemacht. Und das macht sie sehr mutlos und das macht sie sehr frustriert, oft auch schon sehr früh resigniert. Und die kommen schon oft mit so einem ganz angeschlagenen oder gar nicht entwickelten Selbstwertgefühl im Erwachsenenalter an und trauen sich einfach gar nichts mehr zu. Und haben so das Gefühl, ich bin dumm, ich bin zu langsam, ja, alle anderen können es viel besser als ich. Und wenn wir dann so einen Intelligenztest machen, dann sehen wir, das sind ganz intelligente Mädchen. Die sind einfach nur total abgelenkt, die kommen nicht in die Gänge, die machen alles nur auf den letzten Drücker, die können sich nicht organisieren. Und die Mädchen haben das ja auch von Anfang an, wie die Jungs auch, aber die haben das ja nie anders erlebt. Sie denken einfach, ich bin dümmer als andere. Und das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung für die Entwicklung eines guten Selbstwertgefühls.
Das heißt nochmal konkret gefragt, wie äußern sich denn ADHS und ADS so im Familienalltag und in der Schule?
Ja, eben, es gibt Überschneidungen. Das ADS, das unaufmerksame Typ und der hyperaktive Typ können auch wechseln, oft in der Pubertät. Im Erwachsenenalter haben wir vorwiegend die Mischform, da hat man von beiden etwas. Die Hyperaktiven sind eher unruhig, die können nicht stillsitzen, die können nicht warten, die platzen mit den Antworten raus, die reagieren oft so gefühlsmäßig überschießend, zu heftig. Die schubst einer an und dann hauen die zurück, weil sie sich sofort angegriffen fühlen. Ja, die hauen so ihre Gefühle raus. aus und sind oft auch so in so einem oppositionellen Verhalten. Ich mach's nicht, ich will's nicht, ich putz keine Zähne. Ja, also wo in der Familie oft so eine Dauerspannung ist, weil sie sich so vielem verweigern, den Hausaufgaben, der Mitarbeit im Haushalt. Also das ist also eigentlich so die Dauerkrise. Ja, sie machen einfach grundsätzlich nicht das, was sie sollen. Und sie können sich selbst einfach ganz schwer steuern und ihre Gefühle regulieren. Hm. Die Unaufmerksamen sind anders, die kommen oft gar nicht in die Gänge, die sind oft so verträumt, abwesend, ja, brauchen ewig für die Hausaufgaben, werden einfach nicht fertig, können ganz schlecht aufräumen, sich nicht organisieren, ja, sind einfach vergesslich, verträumt, verpeilt, nenne ich das immer. Und beiden ist gemeinsam, ist diese Ablenkbarkeit, diese Aufmerksamkeitsstörung, dieses Problem, Arbeiten, die keinen Spaß machen, anzufangen, Sachen zu Ende zu machen, aufzuräumen, sorgfältig zu arbeiten. Sie machen viele Flüchtigkeitsfehler. Sie haben beide diese heftigen Gefühlsregungen, also Mädchen mehr so gekränkt, verletzt und eher so im Rückzug, Jungs eher mehr so mit raushauen, ihre Aggression in die Welt schleudern. Ja, also das nennen wir emotionale Dysregulation. Sie sind beide Teile sind chaotisch, ja, sie können oft ganz schlecht so priorisieren, mit was fange ich an, den Überblick bewahren. Und das alles führt ja dazu, dass man in der Schule schlechtere Leistungen hat. Die hyperaktiven Jungs ecken mehr an, schaffen Unmut und Ablehnung, während die Mädels eher alles in sich hineinfressen und dann auch eher ein Risiko haben, dann im weiteren Verlauf ihrer ADHS, dass sie an Depression oder einer Angststörung erkranken oder an Versagensängsten oft auch oder sozialer Phobie, dass sie sich einfach gar nicht trauen, irgendwas zu sagen und dass sie eine ganze Menge an Begleiterkrankungen noch entwickeln.
Astrid, wo liegt denn jetzt die Ursache für die Erkrankung? Also was ist denn da vielleicht auch im Gehirn des Kindes, was läuft da anders?
Also da läuft eine ganze Menge anders. Ich bin so immer ein ganz großer Verfechter davon, ADS eine besondere Art zu sein zu nennen. Und was mir als allererstes ganz wichtig ist, niemand hat Schuld mit ADS. Mhm. Ja, also die Eltern haben nicht Erziehungsfehler gemacht, das Kind ist nicht faul, den Vorwurf bekommen sie oft, oder sie haben kein Interesse an der Schule, sondern sie haben tatsächlich eine angeborene, eine erbliche Konzentrationsstörung. Was wir heute wissen, dass da über 80% erblich ist, dass wir oft auch mehrere Familienmitglieder finden, die eben auch betroffen sind. Ja, also niemand hat Schuld, wir nennen das neurodivers, 2, im Kindesalter noch viel häufiger, 5-7% der Kinder haben ADS, 2/3 dieser Kinder behalten das auch noch im Erwachsenenalter. Ja? Und natürlich ist immer gut, je eher man es entdeckt, je eher man die Eltern unterstützt und auch dem Kind das erklärt und auch das Kind behandelt, desto besser läuft das. Es gibt noch andere Gründe, warum man ADS entwickeln kann. Das sind zum Beispiel Kinder, die zu früh geboren wurden oder die mit zu geringem Geburtsgewicht auf die Welt gekommen sind. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht ein Erziehungsfehler und es ist auch nicht ein Versäumnis der Eltern. Das finde ich ganz wichtig dabei. Und deswegen ist es eben auch nicht Psychotherapie, wo man guckt, was ist mit dem armen Kind passiert, sondern was wir heute wissen ist, das ist eine Besonderheit bei dem Botenstoff Dopamin. Dopamin reguliert in unserem Gehirn Konzentration, Motivation und auch Stimmungsstabilität. Und dieses Dopamin wird zu schnell abgebaut. Und das ist tatsächlich auch, zumindest wenn man ein mittelstarkes ADS hat, die Empfehlung bei Kindern, dass man eben dieses Dopamin hochreguliert. Und damit werden, wir haben in unserem Gehirn Netzwerke der Motivation, der Konzentration. Und diese Netzwerke sind nicht gut verschaltet bei ADS. Die sind nicht gut connected. Da läuft nicht so viel Information durch. Und wenn man dieses Dopamin erhöht, dann sind diese Netzwerke einfach funktionaler. Und dann können die Kinder auf einmal, das macht oft 2 Schulnoten aus, sich konzentrieren, mit Arbeiten anfangen, bei der Sache bleiben, überhaupt erstmal Stoff richtig aufnehmen und abspeichern. Und die sind dann oft ganz angetan und sagen, boah, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das kann. Mhm. Und es gibt einfach ja auch kein Medikament, was schlauer macht, sondern es gibt nur ein Medikament, und das geht auch nur bei ADS, was einfach die Vernetzung verbessert. Und das ist einfach wirklich ganz wichtig. Das ist die Empfehlung, dass man eben dieses Dopamin erhöht. Aber natürlich noch viel mehr müssen wir tun. Wir müssen gucken, dass die Kinder sich bewegen, dass die Eltern unterwiesen werden, auch mit ihrem Erziehungsstil. Ja, Kinder mit ADS brauchen klare Grenzen, die brauchen klare Anweisungen. Wichtig ist, dass man nicht mitflippt, wenn die Kinder oppositionell sind, sondern dass man immer wieder sehr klar und konsequent erzieht. Und da brauchen oft die Eltern auch wirklich eine gute Schulung, wie sie mit diesem problematischen Verhalten, zumindest bei den hyperaktiven Jungs, umgehen. Man kann sich so vorstellen, die hyperaktiven Jungs muss man eher bremsen und die hypoaktiven Mädchen, denen muss man eher gut zureden, ja, und ihnen das erklären und ihnen eher Mut machen, sich durch dem Leben zu stellen, weil sie sind so durchlässig, oft so hypersensibel, weil sie so schnell gekränkt, verletzt sind, sich so schnell zurückziehen. Und die brauchen viel mehr Unterstützung. Viel mehr Unterstützung und so guten Zuspruch, ja, und Erklärung, warum sie einfach immer wieder diese Probleme haben.
Bevor wir gleich auch noch mal Fragen zu den Behandlungsmöglichkeiten haben, würde ich gerne noch mal auf eine Sache kommen. Wir sprechen ja oft über die Schattenseiten, in Anführungsstrichen, von ADS, ADHS, aber es hat ja auch ganz, ganz viele Sonnenseiten, möchte ich sagen. Du hast zum Beispiel auch gesagt, Zitat, mit Ihnen wird es nicht langweilig, denn Sie haben die spannendsten Lebensläufe, die verrücktesten Geschichten und es passieren Ihnen die unglaublichsten Dinge. Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen. Welche positiven Eigenschaften hat es?
Das ist mir immer sehr wichtig. Ich sage immer, ADHS-Betroffene haben ein anderes Stärke-Schwäche-Profil. Und das ist ja auch gut, dass wir nicht alle gleich sind. Ja? Also was ADHSler ganz toll können, ist, die kriegen einfach mehr mit. Die sind reizoffen, die nehmen ganz viele Reize wahr. Ja? Also auch im Wald, die sehen Dinge oder die hören, wenn sie irgendwo im Raum sind, hören Dinge, die andere gar nicht mitbekommen. Ja? Und die sind oft sehr intuitiv, kreativ, weil sie so viel wahrnehmen, weil sie auch so viele Gedanken im Kopf haben. Sie können extrem einfühlsam, mitfühlend sein, empathisch sein, sie haben einen hohen Gerechtigkeitssinn, ja, sie können flexibel sein, begeisterungsfähig, ja, einfach auch sich für eine gute Sache richtig reinhängen. Alles, was Spaß macht, geht nämlich sehr gut bei ADS, nur die monotonen, langweiligen Dinge sind schwierig, ja. Also, ich sage immer, jede Firma braucht ADS, nur nicht zu viele. Und das ist wirklich, das muss einfach mehr begriffen werden. Die ADSler dürfen nicht in einem Großraumbüro arbeiten, weil sie ständig abgelenkt sind. Ja, die müssen Dinge tun, die sie wirklich spannend finden, die aber auch abwechslungsreich sind. Und das ist so ganz wichtig schon bei den Kindern, dass wir die gut beraten, wo ein guter Platz für sie ist. Ja, die dürfen natürlich nicht Buchhalter werden, ja, und langweilige und monotone Tätigkeiten machen.
Woher weiß ich, dass mein Kind nicht nur ein wildes, impulsives Kind zum Beispiel ist und dass ich doch so eine Diagnose mal anstreben sollte?
Also das ist ja ein Syndrom, ja? Also es ist ja nicht jedes, das ist ja immer den Vorwurf, den wir kriegen. Jedes Kind ist mal impulsiv, jedes Kind ist mal, macht mal Flüchtigkeitsfehler und ist unordentlich, ja? Was ja gefordert ist bei der Diagnostik ist, dass das ja eigentlich immer da ist, ja? Dass sie nicht aufräumen können, nicht anfangen können, ewig für die Hausaufgaben brauchen, entweder dieses oppositionelle Verhalten haben, immer Nein zu sagen, dass sie so wild und ungestüm sind, nicht still sitzen können, keine Geduld haben, schnell ausflippen. Das sind die Hyperaktiven. Ja? Und die unaufmerksamen Mädels, das sind die, die so schnell ans Wasser gebaut haben, die sich so alles zu Herzen nehmen, ja? Die sich so gar nichts trauen, die so langsam sind und die, für die alles schwierig ist. Ja? Und die auch nicht aufräumen können, die nicht bei der Sache bleiben können. Und das können oft auch die Lehrer schon sehr gut erfassen. Ich gucke mir mal die Schulzeugnisse an, da steht das oft ganz genau drin, zumindest in Bayern, sehr differenziert, wie sich das Kind sozial verhält, wie das aufpassen kann, wie gut es sortiert, organisiert ist. Und das ist dann auch ganz wichtig, das brauchen wir dann auch bei der Diagnostik, wie die Lehrer das sehen. Ja, was wir oft sehen, ist zum Beispiel, die fangen gut an in der Schulaufgabe und dann geht die Konzentration weg und dann machen sie Fehler über Fehler. Ja? Oder sie können den Stoff und machen so blöde Flüchtigkeitsfehler, rechnen statt plus minus, weil sie nicht genau hingeschaut haben. Aber falsch ist falsch, egal ob man den Stoff verstanden hat oder ob man einfach nur Plus und Minus verwechselt hat. Es gibt immer eine schlechte Note. Ja? Und das muss man sich genau angucken und das muss sich schon so wie ein roter Faden durchziehen. Ja? Nicht mal. Das ist wirklich ganz wichtig.
Hm. Astrid, wenn ich jetzt als Mutter oder Vater einen Verdachtsmoment habe, dass mein Kind an ADHS erkrankt ist oder an ADS, an wen kann ich mich wenden und vor allen Dingen, was passiert dann mit meinem Kind? Also welche Tests muss es durchlaufen? Was für Gespräche kommen auf einen als Eltern und auch aufs Kind zu?
Also das ist jetzt ziemlich unspektakulär. Mhm. Also im Zweifelsfall lieber mal testen lassen. Ja? Mhm. Mit der Lehrerin reden, wenn die sagt, ja, das stimmt, der ist langsam, der ist verpeilt, der ist abwesend oder der hält sich nicht an Regeln und macht nie, was man ihm sagt. Bitte testen lassen. Und wo man das machen muss, ist wirklich bei einem Kinder- und Jugendpsychiater bzw. Psychiaterin. Das muss ein Facharzt sein. Was da getestet wird, ist zum einen, wird eine genaue Krankheitsgeschichte erhoben. Man hört sich die Eltern an, man gibt Tests, Fragebögen mit in die Schule, wo die Lehrerin das ausfüllt. Man beobachtet das Kind, man kann Konzentrationstests machen und man misst so die Grundintelligenz. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich, wenn Kinder in der falschen Schule sind, dann sind die natürlich auch demotiviert und frustriert. Sondern man entdeckt, was typisch wäre für ADS, dass sie eine deutlich höhere Intelligenz haben als das, was sie an Noten schreiben. Und wo man sich dann fragen muss, warum können die eigentlich ihr Potenzial nicht heben? Also das ist unspektakulär und es schadet auch den Kindern nichts, solche Tests zu machen. Das ist ein bisschen aufwendig, weil man braucht auch zum Teil ein bisschen länger, weil wir ja alle total überlastet sind. Aber wirklich im Zweifelsfalle testen lassen und schlimmstenfalls sagt man dann, naja, ist ein Grenzfall, wir warten mal ab und schauen mal zu. Aber dann sieht man auch im Verlauf, wird das dann besser oder eher schlechter, wenn der Stoff schwieriger wird. Ja, also man sollte nicht so viel Angst haben davor, das testen zu lassen. Da wird jetzt nichts Schlimmes und also oft ist nichts, was den Kindern schadet, gemacht, sondern die müssen einfach Tests machen und man erhebt eben eine genaue Geschichte über diese Probleme, die es in der Familie gibt mit dem Kind.
Mhm. Dann macht es Sinn, dass ich vielleicht erstmal zur Kinderärztin, zum Kinderarzt gehe, darüber spreche und vielleicht eine Überweisung bekomme?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, wie sich die Kinderärzte damit auskennen. Okay. Es gibt Kinderärzte, die sich sehr gut mit ADS auskennen und manche, die gar nicht damit auskennen. Und die sagen dann zu dem unaufmerksamen Mädchen, naja, das kann so still sitzen und ist so brav, das hat bestimmt kein ADS. Mhm. Ja? Also es gibt, da muss man genau gucken, es gibt wirklich Kinderärzte, die da eine ganz gute Expertise haben, aber leider nicht jeder.
Mhm. Und ab welchem Alter?
Also frühestens ab 6, ja, weil man einfach sagt, so, das ich kann manche Kinder wirklich mit einem Jahr, denke ich mir, die haben wirklich ADS und das ist meistens auch richtig. Aber die Diagnose dürfen wir, und das finde ich auch richtig, erst ab 6 stellen, weil einfach diese Entwicklungsphase so unterschiedlich ist. Ja? Am besten sieht man es dann auch erst in der Schule. Ja? Wenn sie stillsitzen müssen, sich an Regeln halten müssen, Hausaufgaben machen müssen. Also im Kindergarten ist das ja noch sehr spielerisch, da fällt das oft noch nicht so auf. Mhm. Ja? Was aber wirklich immer wichtig ist, ist bei den ADS-Kindern, dass man so sagt, ey, unbedingt Sport machen lassen. Ja? Die müssen sich, wenn sie hyperaktiv sind, austoben. Die brauchen Vereine. Ich bin großer Freund von Vereinen. Regeln lernen. Ja? Sich an Schiedsrichter haben immer recht. Ja? Sie müssen sich einordnen in eine gewisse Hierarchie ja auch. Sie müssen auch mal auf der Ersatzbank sitzen, Frustrationen aushalten. Also sowas ist natürlich wirklich auch gut. Oft viel besser als Psychotherapie. Ja? Ein guter Verein, wo man sich austoben kann. Und die ADS, die hyperaktiven ADSler sind ja oft auch sehr gute Sportler. Und dann haben sie da wenigstens gute Erfolgserlebnisse. Und auch die hypoaktiven Mädchen, das sind nicht alles nur Mädchen, die hyperaktiv sind, ja. Aber auch denen hilft Sport, einfach so in die Gänge zu kommen, einfach überhaupt so mal ihre Kraft zu spüren. Ja, die müssen halt dann gucken, die reiten oft lieber, die machen nicht so einen Kampfsport. Ja, aber da ist auch sehr gut, einen Bewegungssport zu machen.
Wenn du jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen reden kannst, welche Odysseen haben denn Familien, die dich besuchen, oft schon hinter sich? Also was belastet sie ganz besonders? Kannst du uns da ein bisschen Überblick drüber geben?
Es kann halt alles ein Kampf sein. Auch zum Beispiel schlafen. Die ADS-Kinder, die Hyperaktiven, die schlafen oft nicht. Die sind immer hyperaktiv. Mhm. Und da kann man als Eltern schon ganz schön auf den Zahnfleisch gehen, wenn das Kind nicht schläft. Ja? Wenn es dann schon den Kampf gibt, was Normales zu essen. Ja? Wenn es den Kampf gibt, morgens Zähne zu putzen, die Schultasche zu packen, die Hausaufgaben zu machen. Ja? Das kann wahnsinnig anstrengend sein und es ist immer Ärger in der Bude. Ja? Und wenn man dann versucht, auf das Kind einzuwirken, dann flippen sie aus. Ja? Und das braucht wirklich dann zum Teil auch Schulung für die Eltern. Wie gehe ich damit um? Die hypoaktiven Kinder sind weniger problematisch, aber da tut es einem so leid. Es tut einem so leid, dass man als Eltern sieht, der leidet so, die braucht den ganzen Nachmittag, um die Hausaufgaben zu machen. Aber die anderen haben nur eine halbe Stunde gebraucht. Ja? Die kommen zu gar nichts, weil sie so langsam sind. Die können dann nicht mal spielen oder oft sind sie so verträumt in ihrer eigenen Welt. Und man leidet so als Eltern mit, weil man so sieht, ja, sie strengen sich so an und es geht doch nicht.
Und Astrid, wenn jetzt eine Diagnose gefallen ist, erzähl uns doch nochmal, wann gibt man Medikamente und wann nimmt man davon eher noch ein bisschen Abstand? Und vor allen Dingen, welche Vor- und Nachteile gibt es eben mit der Medikation?
Also, wenn das ein leichtes ADS ist, würde man jetzt erstmal sagen, Sport, Elterntraining, ja, davon habe ich ja schon viel geredet, die Eltern gut aufklären und zuschauen, gucken, wie es weitergeht. Wenn das mittelschwer ist, dass das Kind wirklich deutlich nicht sein Leistungspotenzial heben kann, dass es wirklich frustriert ist oder dass es dauernd Ärger in der Schule kriegt. Ja, ich sage immer, das ist so eine Chronologie des Scheiterns. Ja, es passiert ja nicht nichts, wenn wir ADS nicht behandeln, sondern die Kinder, wenn sie hyperaktiv sind, werden oft abgelehnt, werden schnell zu Außenseitern, weil sie zu heftig sind. Ja, die sind in der Schule schlechter, die unaufmerksamen Mädchen sind gleich ganz scheu, schüchtern und ziehen sich total zurück. Wenn das eintritt, ja, dann, also bei schon einer mittleren Symptomatik, sollte man das unbedingt mit Medikation behandeln. Hier reden wir jetzt tatsächlich von Ritalin. Mhm. Ritalin kennen wir seit 70 Jahren und es ist tatsächlich ein sehr gutes Medikament, was sehr gut erforscht ist. Stellen Sie sich mal vor, 70 Jahre ein Medikament, was wir kleinen Kindern gegeben haben. Es gab ja immer sehr viel Widerstand gegen Ritalin. Methylphenidat heißt die Substanz, es gibt sie nicht nur als Ritalin. Also von daher ist das eine sehr sichere Substanz, weil es war ja immer sehr umstritten. Es war ja immer so, oh Gott, bloß nicht dem Kind. Das ist auch, wird doch auf Betäubungsmittelgesetz verordnet. Das macht es ja noch mal ein bisschen schwieriger. Jetzt geben wir den Kindern schon Drogen, damit die angepasst am Tisch sitzen. Das stimmt nicht. Die ADS-Kinder können oft überhaupt nicht lernen, weil sie nicht stillsitzen können oder weil sie so unaufmerksam sind. Wir kennen das also sehr gut. Was man wirklich sehen kann, sind oft diese enorme, die Erfahrung, ich kann mich konzentrieren, ich kann mir es behalten, ich konnte das heute. Und auch für die hyperaktiven Jungs, die können ihre Gefühle besser kontrollieren. Und die Mädchen werden oft auch schneller, die kommen eher in die Gänge, die sind so spritziger, die sind so auch resoluter dann. Und dann können die auch ein anderes Selbstwertgefühl entwickeln. Es steht unter Betäubungsmittelrezept, weil Menschen, die kein ADS haben, darauf eine ganz andere Wirkung haben. Also die ADS-Kinder werden darauf klar wach konzentriert, ja, und werden schneller im Antritt, etwas anzufangen. In der Überdosierung können sie depressiv werden. Das ist immer ganz wichtig, dass man da auch jemand hat, der das gut kann. Und dass man muss individuell einstellen, dass man auch wirklich die Medikation zurücknimmt, wenn sich das Kind, wir wollen keine braven, angepassten Kinder, sondern wir wollen Kinder, die in der Lage sind, ihre Intelligenz zu nutzen. Und auch in der Lage sind, beschulbar zu sein oder dass auch die Familie nicht total auf den Zahnfleisch geht. Ja? Menschen, die kein ADS haben, neurotypische Menschen, werden darauf eher so hyper und euphorisch und das kann abhängig machen. ADSler werden nicht abhängig, sondern es ist gerade umgekehrt. Wir wissen, dass dann im Erwachsenenalter unbehandeltes ADS ein hohes Risiko für Suchtentwicklung hat. Und wenn wir die Kinder früh behandeln, haben sie eben nicht dieses Risiko für eine Suchtentwicklung. Wenn man so will, ist es sogar eine Suchtentwicklung. Prophylaxe.
Das ist ja so wichtig, dass du das sagst. Früher hat man ja immer so von, in Anführungsstrichen, Ritalin-Kindern gesprochen und auch so abfällig war das irgendwie. Und wir haben im Vorfeld auch mit Eltern gesprochen und eine Mutter hat uns unter anderem gesagt, dass für ihre Familie wirklich das Ritalin ein Segen war und dass der Sohn endlich normal sein könne.
Also das kann ich auch für mich sagen. Ich habe auch mich immer gefragt, warum mein Sohn immer das Gegenteil macht von dem, was er will. Und er war ja selber so unglücklich darüber. Er hat es ja nicht gewollt, sondern er konnte sich einfach nicht steuern. Und sie nehmen sich ja nicht vor, die ADS-Kinder, dass sie böse sind oder die Eltern ärgern wollen, sondern sie können es halt nicht anders.
Astrid, ist Ritalin alternativlos oder gibt es noch irgendwas, was du da vorschlagen kannst?
Also wir haben ja in der Medizin Leitlinien. Mhm. Leitlinien sind immer unsere wichtigsten Behandlungsempfehlungen. Und Leitlinie für ADS bei Kindern und auch bei Erwachsenen sind immer diese Stimulantien. Die sind am besten untersucht. Die haben die geringsten Nebenwirkungen. Nebenwirkungen kann ich noch sagen, Appetitstörung, das ist bei Kindern oft ein Problem, dass die einfach zu wenig essen. Da muss man drauf achten. Sie dürfen nicht zu spät eingenommen werden, dann kann es Schlafstörungen machen. Aber es ist tatsächlich für die Wirkung, die sie haben, ist die Nebenwirkungen sind die überschaubar und man kann es jederzeit absetzen. Mhm. Ja? Okay. Es gibt noch andere Medikamente, Atomoxetin oder Intoniv. Guanfacin ist, heißt das Medikament. Das ist aber zweite und dritte Wahl. Also die erste Wahl, das Mittel, was als erstes empfohlen ist, sind tatsächlich diese Stimulantien, Methylphenidat, Ritalin.
Gibt es denn sonst noch alternative Behandlungsmöglichkeiten? Also irgendwas ergänzend?
Also ergänzend, Sport. Ja. Ergänzend, natürlich auch eine gute Ernährung. Also Fast Food, viel Süßigkeiten. Den Medienkonsum unbedingt einschränken. Die ADS-Kinder haben eine unglaubliche Affinität zu Social Media, zur Internetsucht, ja, weil die einfach schneller getriggert werden und die dazu neigen, weil sie ja eh gerne schnell, also die Jungs schneller Erfolg und schnell und was Spaß macht, machen statt für die Schule lernen. Klar machen alle Kinder, aber die ADSler mehr. Also die haben ein großes Risiko dafür und das muss man sehr einschränken. Also auch die Reizüberflutung. Es ist nicht gut, an der Hauptstraße zu wohnen mit ADS-Kindern. Die kriegen halt alles mit. Ja, es ist gut, dass sie sich bewegen, dass man in der Familie Regeln hat. Ich nenne das immer hart, aber herzlich. Ja, dass es klare Regeln gibt, dass es Konsequenzen in der Erziehung gibt, dass die Eltern möglichst nicht dauernd emotional mitreagieren, ausrasten, das verstärkt das alles nur. Ja. Aber ADS-Kinder brauchen wirklich Grenzen und die müssen völlig klar sein. Und dann geht das besser. Es ist extrem anstrengend. Ich sage immer, ein ADS-Kind ist wie drei andere. Das müssen wir oft den Müttern so sagen, weil die sagen, ich habe nur ein Kind und bin fix und fertig und andere haben vier und kommen gut damit klar. Ja, und dann sage ich immer, ja, aber sie haben doch eigentlich drei, weil ADS-Kinder sind einfach deutlich schwieriger als andere Kinder.
Kannst du denn mal so sagen, wo es, also wir haben ja schon ein paar Beispiele gehört, aber auch noch mal konkret so im Familienalltag ganz typisch knallt, sag ich mal?
Es knallt oft schon morgens, ja, weil die stehen nicht auf, ja, die kommen nicht rechtzeitig an den Frühstückstisch, die haben ihre Sachen nicht zusammen, die kommen nicht rechtzeitig zum Bus oder aus dem Haus, ja, die ziehen sich nicht an, ja, also das heißt so alles das, was ein Kind sonst so einigermaßen normal macht, machen sie nicht. Oder aber die Mädels, die sind so langsam, ja, bis sie aufstehen, bis sie sich die Zähne geputzt haben, dass auch schon wieder der Bus weg ist oder auch schon wieder sie zu spät zur Schule kommen. Und da, es ist oft so, dass die Mütter schon, bis die Kinder aus dem Haus sind, total gestresst sind.
Mhm. Astrid, wenn du jetzt Eltern in deiner Beratung hast, was gibst du denen mit? Was rätst du ihnen im täglichen Umgang mit ihren Kindern?
Also als allererstes rate ich Ihnen, über ADS zu lesen und auch sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Also adhs-deutschland.de ist der Bundesverband der Selbsthilfegruppen in Deutschland. Es gibt fast überall Selbsthilfegruppen für Eltern von ADS-Kindern. Das hilft einfach wahnsinnig, wenn man sich mit anderen Eltern auseinandersetzt, die auch ADS-Kinder haben. Ja, weil man wird von niemand besser verstanden als jemand, der das auch jeden Tag mitmacht. Ja, und es hilft, darüber zu lesen, weil man besser versteht, wie ADS-Kinder ticken, weil man auch rauskommt. Die meisten Eltern machen sich unglaubliche Vorwürfe und fragen, was habe ich denn falsch gemacht, dass mein Kind so ist? Und einfach auch wirklich den Eltern zu sagen, sie können gar nichts dafür. Sie können jetzt nur einfach lernen, einen guten Weg damit zu finden. Ja, aber eben niemand hat Schuld.
Mhm. Mir schwirrt eine Frage im Kopf rum. Du hast nun gesagt, dass es auch wichtig ist, dass die Eltern nicht mit ausflippen oder nicht auch so impulsiv reagieren. Jetzt haben wir ja auch von dir gelernt, dass ADS, ADHS im Zweifel auch genetisch bedingt ist. Was ist denn, wenn ein Elternteil genauso impulsiv reagiert und im Zweifel gar nicht versteht, warum es immer so mitgehen muss?
Ja, also darüber habe ich jetzt auch viel geschrieben. Wir sehen das oft dann bei den Müttern, die bisher noch ganz gut im Leben zurechtgekommen sind, wenn sie noch so beruflich getaktet waren und auch noch selbst über ihre Zeit verfügen konnten. Und die werden jetzt zum Teil sehr gestresst durch Schlafentzug, durch dass sie keine Zeit mehr haben, keinen Sport mehr machen können. Und wenn sie dann auch noch ein ADS-Kind haben, ja, was total anstrengend ist, dann haben die oft auch ein ganz großes Problem damit, ihre Gefühle zu regulieren. Ja? Und die schreien dann oft und dann wird das mit dem Kind noch schlimmer und dann ist das Tohuwabohu und das Chaos zu Hause. Und das ist wirklich auch ganz wichtig, dass wir das ADS bei den Eltern mitbehandeln, noch viel wichtiger, denn die Eltern müssen das ja vorturnen. Wir wollen es dem Kind beibringen, wie man aufräumt und Schulaufgaben macht und in Ruhe Konflikte klärt, wenn es die Eltern nicht können. Ja? Und das wissen wir, also wenn wir so, das ist häufig übrigens auch, dass wir eine ganze ADS-Familie haben, weil ADSler ziehen sich auch an. Also das heißt, die Eltern, die ADS haben, die treffen sich auch besonders gerne, weil sie so eine Wesensverwandtschaft haben. Dann haben ganz viele ADS und dann muss man wirklich gucken, dass man alle behandelt, ja, und dass man das vor allen Dingen auch erklärt, ja, dass diese heftigen Gefühlsreaktionen, dass die dazugehören, und dann muss man wirklich Trainings machen, wie die lernen können, ihre Gefühle besser unter Kontrolle zu bringen. Also so eine Art Handbremse, die man sich dann zieht. Ja, ich sage immer, Auszeit statt ausrasten, erstmal aus der Situation rausgehen und abkühlen und nicht weitermachen und nicht immer, also wozu ADSler auch eben neigen, sich zu verbeißen. Ja?
Astrid, wie erlebst du denn Eltern in ihrer Beziehung? Also leidet eine Elternbeziehung unter der Diagnose ADHS, ADS?
Leider ja, das sehen wir sehr deutlich. Also sowohl wenn ein Elternteil betroffen ist, wie auch wenn Kinder betroffen sind, ist die Trennungs- und Scheidungsrate deutlich erhöht, um den Faktor 2 bis 3. Mhm. Ja, weil es eben so eine Belastung ist. Und eigentlich gewinnen kann man dann nur, wenn beide Eltern, ja, am gleichen Strang ziehen, ja, sie beide Kurse machen, beide auch ein gleiches pädagogisches Konzept haben. Ja. Ganz schwierig ist, wenn ein Elternteil auch betroffen ist und sagt, das Kind hat kein Problem, das ist doch so wie ich. Ja. Die Mutter beispielsweise konsequent sein will, auf Einhaltung der Regeln pocht. Ja. Aber der Vater sagt, nee, das passt schon. Ja. Also dann läuft das völlig aus dem Ruder. Ja. Und da muss man wirklich, das ist eine Extrembelastung für eine Beziehung. Und das ist oft ganz schwierig, beide Elternteile wirklich klarzumachen, das ist auch ein Verhalten, das kann man nicht tolerieren. Es darf nicht sein, dass ein Kind dauernd stört und alle nervt und jedes Kind haut und nie seine Hausaufgaben macht. Es geht halt nicht, weil dann macht es auch kein anderer mehr. Es gibt einfach Regeln im Leben und die müssen auch ADS-Kinder lernen.
Mhm. Um den Bogen jetzt zu schließen ganz am Ende. Wir haben ja nun auch darüber gelernt, dass wir Erwachsene das auch teilweise haben als Eltern. Aber die Frage ist dennoch, verwächst sich ADS, ADHS auch? Oder ist es so, du hast es einmal und hast es immer?
Also 2/3 aller von ADS-Betroffenen behalten das im Laufe ihres Lebens. Und dann muss es auch behandelt werden, wenn sie Probleme damit haben. Das ist eine ganze Menge. Wir sind immer im Erwachsenenalter etwa 3,5 bis 5% immer noch, die von der ADS betroffen sind. Das Problem, die meisten sind im Erwachsenenalter nie als Kind diagnostiziert worden. Und sie werden leider auch, zu einem großen Teil, 80% der ADS-Betroffenen werden nicht im Erwachsenenalter diagnostiziert, weil leider die Psychiater für Erwachsene und auch nicht die Psychotherapeuten sich mit ADS auskennen. Das ist jetzt aber sehr wichtig, weil leider, wenn man das ADS nicht früh behandelt, entwickelt man zu 80% weitere seelische Erkrankungen. Depression, Angststörung, Essstörung, ja, oft Übergewicht, ja, Suchterkrankungen haben wir schon gehabt. Auch viele somatische Erkrankungen, Typ 2 Diabetes, chronische Schmerzsyndrome und so weiter. Nur wenn der behandelnde Arzt keine Ahnung von ADHS hat, wird er es nicht entdecken. Dann behandelt er nur die Depression und die Angststörung. Aber wenn das ADHS noch drunter liegt, dann kann das auch nicht wirklich gut behandelt werden, weil sozusagen das ADHS immer weiter die depressive Entwicklung und auch die Angststörung füttert. Ja, weil man dann halt weiter scheitert, weiter aneckt, weiter immer wieder den Frust in sich hineinfrisst. Und das ist so ganz wichtig, dass wir auch für im Erwachsenenalter ein Bewusstsein dafür bekommen, ja, dass das ADHS auch da noch eine große Rolle spielt. Das ist wirklich ein häufiges Krankheitsbild, 3,5% in Deutschland. Das sind über 3 Millionen Menschen, die das haben. Und wenn davon eben nur 15 bis 20% behandelt sind, dann ist das nicht gut. Ja? Und dann geht das immer weiter mit den Misserfolgen und mit den Schwierigkeiten. Und das wird dann im Alter nicht besser.
Gibt es dann im Alter auch so bestimmte Glaubenssätze, die die Menschen, die betroffen sind, haben?
ja, je nachdem, was sie für Erfahrungen gemacht haben, oft sagen sie, es hat eh keinen Sinn, ich schaff's eh nicht. Das ist natürlich dann schon die Totalkapitulation. Und das, da versteht man ja auch gut, dass man mit so einem Glaubenssatz eine Depression bekommt. Oder man hat Angst, im Mädchen oft, hoffentlich entdeckt keiner, dass ich das nicht kann. Die leben der ständigen Angst, oh Gott, ich versage wieder. Ja, die arbeiten zum Teil heimlich, weil sie so langsam sind. Ja, gehen die abends ins Büro oder arbeiten noch zu Hause weiter, damit niemand merkt, dass sie so viel länger brauchen als andere. Ja, das ist extrem schambesetzt. Ja, und dann kann man sich auch gut vorstellen, dass man Angststörungen kriegt oder einfach Angst vor anderen Menschen entwickelt.
Liebe Astrid, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für dieses sehr informative Interview. Ich möchte aber dennoch auch noch mal zum Schluss auf dein neues Buch hinweisen. Du hast wirklich was ganz Tolles geschrieben, nämlich über weibliche ADHS, wie Frauen mit ADHS erfolgreich, selbstbewusst und stabil leben können. Ich finde, das ist sehr, sehr lesenswert und ich kann das unseren Hörerinnen wirklich nur ans Herz legen, erschienen im Kösel Verlag.
Ich habe für Kinder auch dieses Buch Erfolgreiche Strategien geschrieben. Da steht sehr viel drin für Eltern, ja, auf was sie achten müssen, wenn sie ADHS-Kinder haben.
Vielen Dank, liebe Astrid. Das war ganz toll, ja. Wirklich. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.